bei dem Thema die Wirksamkeit des Heiligen Geistes von dem Empfang des Heiligen Geistes gehört. Und wir sagten, es sind die vier Schritte, die zum Empfang des Heiligen Geistes führen. Natürlich ist diese Aussage etwas vereinfacht, es kommt noch viel mehr hinzu, aber diese vier Schritte sind die entscheidenden Abschnitte. Der erste war, wir müssen erkennen, dass wir verlorene Sünder sind, dass wir in den Augen Gottes tot sind in Sünden und in diesen Übertretungen. Und zweitens müssen wir bekennen, dass wir Sünder sind. Das nennt die Bibel Umkehr, Buße, Beugung. Und ohne diese Umkehr, sagte ich, ohne Umkehr keine Heimkehr. Das Dritte, was ich betont habe, das ist, dass wir nun im Glauben erfassen dürfen, dass der heilige, ewige Gott seinen Sohn gegeben hat, dass wir errettet werden. Gott ist Liebe und daran ist erschienen die Liebe Gottes, dass er seinen Sohn sandte als eine Sühnung für unsere Sünden. Und der Apostel Paulus führt das Evangelium zusammenfassend im 1. Timotheusbrief 1,15 so zusammen, dass er sagt, gottseliges Geheimnis, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus gekommen ist, Sünder zu erretten, Sünder selig zu machen. Und dann habe ich etwas ausgeführt, dass das nun geschieht durch den rettenden Glauben. Aber liebe, zuerst müssen wir einmal beachten, ich sagte ja, zuerst kommt immer das objektive Heil Gottes. Und deshalb sagt zum Beispiel auch der Apostel Paulus in Römer 5, Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott und Zugang zu seiner Gnade und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Und im zweiten Kapitel des Epheserbriefes weist der Apostel Paulus darauf hin, aus Gnaden seid ihr errettet mittels des Glaubens und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, auf das sich kein Mensch rühme. Und es war für den Apostel Paulus immer so wichtig in der Verkündigung, dass er das so betont hat, dass wir keinen Ruhm haben, dass wir nicht sagen können, wir hätten etwas getan, wir hätten etwas geleistet, schon gar nicht die guten Werke. Nein, aus Gnaden errettet steht immer an erster Stelle des Evangeliums. Es ist immer Gnade. Der Glaube ist nun die Hand, die das Geschenk der Gnade annimmt. Und das ist ja auch klar, wenn einer gar nicht da ist, der Geschenke verteilt, dann nützt auch das Annehmen nichts. Aber Gott hat das getan. Gott hat alles getan, was notwendig war zur Errettung. Und das hat er uns in dieser Gnade in Jesus Christus angeboten und bietet es immer noch an. Und wir dürfen nun das im Glauben erfassen. Der Glaube ist gewissermaßen die Hand, die das nun Angebotene in Empfang nimmt. Nun kommt natürlich zu diesem rettenden Glauben dann auch noch die Rechtfertigung. In Römer 4, Vers 25 haben wir die Aussage, um unserer Übertretungen willen dahingegeben, so wird es vom Herrn Jesus gesagt, und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Gott gibt also jedem denkenden Menschen, der sich bekehrt hat, die Gewissheit, dass er angenommen ist, dass er nicht nur Vergebung seiner Schuld und Sünde hat, sondern dass er jetzt auch gerechtfertigt ist. Lieben, diese Rechtfertigung ist eine ganz gewaltige Gnadenerweisung Gottes. Das heißt, dass wir nicht eben nur gerade die Vergebung haben, sondern Gott sieht uns jetzt als Menschen, die überhaupt nicht gesündigt hätten. Ich werde eurer Schuld und Sünde nie mehr gedenken. Und das ist das, was der Apostel Paulus im Römerbrief in besonderer Weise hervorhebt. Diese Rechtfertigung durch den Glauben. Und Gott hat das bestätigt, dass er diese Rechtfertigung gegeben hat. Ich habe schon einmal 2. Korinther 5, Vers 21 zitiert. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir durch ihn gerechtfertigt würden, dass wir die Rechtfertigung bekämen in ihm. Lieben, und das sagt bei allem aus, wir haben alles, aber auch wirklich alles im Glaubensleben aus Gnaden in ihm. Und in den paulinischen Briefen steht 164 Mal in ihm. In ihm seid ihr mit auferweckt, lebendig gemacht. In ihm habt ihr die Erlösung durch sein Blut. In ihm seid ihr errettet. In ihm werdet ihr weiter im Geiste wachsen. In ihm. Und das wollen wir uns sehr gut merken. Wir haben das alles nicht in uns, schon gar nicht in unserem Fleische. Wir werden später einmal noch darauf zurückkommen. Sondern wir haben das alles in ihm. Und zwar nur in dem Maße, wo wir tatsächlich in ihm sind. Nicht wir haben das, sondern wir haben das in ihm. Aber nun sagt ja das Wort, und das ist eine ganz kostbare Aussage in Epheser 3, dass der Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne. Wir haben also in ihm diese Gewissheit, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir haben das alles in ihm, und zwar durch den Glauben. Und weil dieses Wort Glauben auch heute noch oft einmal so belastet ist und auch einer gewissen Inflation, einer Entwertung untersteht, möchte ich zuerst einmal, bevor wir weitergehen in unserem Text, etwas über diesen rettenden Glauben sagen. Denn es ist ganz entscheidend wichtig, dass wir in Bezug auf den Glauben nicht irgendwelche falsche Vorstellungen haben. Da denke ich immer an einen Mitarbeiter, der früher einmal da war. Ich habe ihn zur Evangelisation eingeladen, er kam. Ich habe über den Glauben gesprochen. Und dann kommt er am nächsten Tag zu mir und sagt, Herr Schwarzel, das muss ich Ihnen aber mal etwas sagen. Wissen Sie das Neueste? Ich sage, nein. Sagt er, da drüben in den Hochhäusern, da müssen einige Leute ausziehen um ihres Glaubens willen. Dann sage ich, das ist unmöglich, wir leben in einer religionsfreien Zeit und das stimmt nicht. Dann sagt er, doch, das stimmt, wissen Sie, was Sie geglaubt haben? Sie brauchten keine Miete mehr zu bezahlen. Und dann hat er mich so angelächelt und hat nun gedacht, Wunder, was er jetzt da bringt. Aber es gibt so viele Witzchen und Aussagen über den Glauben, sodass der eigentliche Inhalt sehr in den Hintergrund getreten ist. Ich möchte aber einmal einige Bibelverse lesen, die uns zeigen, wie entscheidend wichtig diese Aussage des Glaubens ist. Da gibt uns zum Beispiel Hebräer 11 eine sehr gute Anschauung. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Denn in diesem haben die Alten Zeugnis erlangt. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass das, was man sieht, nicht aus Erscheinendem geworden ist. Durch Glauben brachte Abel Gott ein vorzüglicheres Opfer dar als Kain, durch welches er Zeugnis erlangte, dass er gerecht war, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben und durch diesen, obgleich er gestorben ist, redet er noch. Durch Glauben ward Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehen sollte, und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Eine ganz wichtige Aussage. Es ist unmöglich, Gott zu gefallen, ohne diesen rettenden, lebendigen Glauben. Wir lesen aus dem Johannesevangelium noch die Begründung, warum Johannes sein Evangelium geschrieben hat. Da schreibt er im 20. Kapitel, Vers 30, und viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor seinen Jüngern getan, die nicht in diesem Buche geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, auf dass ihr glaubet, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und auf dass ihr glaubend Leben habet in seinem Namen. Und der Herr Jesus hat zu diesem Glauben eigentlich die einfachste, am leichtesten verständliche Aussage gemacht: Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber nicht glaubt, der hat das Leben nicht. Wir können noch viele andere Stellen anführen. Johannes sagt zum Beispiel im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 13, wir wissen aber, dass wir dieses ewige Leben haben, weil wir glauben an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Wir sehen, alle diese Aussagen führen darauf hin, dass nur der Glaube an Jesus Christus der rettende Glaube ist. Und ich möchte einmal ganz kurz aufzeigen, dass eben nun das Wort Glauben in verschiedenen Beziehungen einem absoluten Missverständnis begegnet. Das erste ist zum Beispiel schon das Sprachliche. Und da sind wir alle so ein bisschen beteiligt. Und ich ertappe mich immer wieder, dass ich oft einmal, statt wenn ich etwas nicht genau weiß, sage, ja, ich glaube, dass der Omnibus um 2:30 fährt. Was habe ich damit getan? Ich habe im Grunde genommen das Wort Glauben benutzt, um etwas Ungewisses zu sagen. Und so sagt ja auch der Volksmund, Glauben heißt etwas nicht wissen oder nur ungenau wissen. Aber das stimmt nicht. Der Glaube ist das Allergewisseste. Deshalb sollten wir, wenn etwas nicht ganz genau wissen, lieber sagen, ich vermute oder wahrscheinlich ist es so, aber nie ich glaube. Denn der Glaube ist etwas ganz Gewisses. Das psychologische Missverständnis müsste ich ganz kurz anführen. Da ist ein Patient im Krankenhaus und wurde frisch operiert. Und jetzt sagt der Patient zu der Nachtschwester, geben Sie mir bitte eine Schlaftablette, dass ich gut schlafen kann. Die Krankenschwester gibt ihm diese Schlaftablette. Der Patient bedankt sich am anderen Morgen, wunderbar geschlafen. Das, was er aber nicht weiß, es war, dass die Krankenschwester ihm gar keine Schlaftablette gegeben hat, sondern eine weiße Schlimmkreide-Tablette. Die sogenannte Placebo-Tablette. Und eben die wird zu Millionen hergestellt. Und die wird auch viel genommen. Und was ist denn dabei das Besondere? In dem Moment, wo der Patient jetzt diese Tablette nimmt, da meint er natürlich, da sind schlafwirkende Stoffe drin. Und innerhalb von wenigen Minuten sagt er, ich merke schon, es wirkt. und dann schläft er wunderbar. Das nennt man Psychologie. Und Lieben, wir sollten ja so tun, als wenn uns diese psychologischen Dinge überhaupt nichts angingen. Wir sind alle etwas abhängig von diesen Dingen. Nur warum erzähle ich Ihnen das? Es gibt Menschen, die sagen, so ist es auch mit dem Glauben. Der Glaube hat an für sich keine echte Bedeutung. Er hat keine echte Substanz. Aber diejenigen, die so etwas glauben, sind halt besser dran, die haben eben eine Krücke, eine Glaubenskrücke. Und dann sagen die stolzen Leute, und das brauchen wir nicht. Wir kommen ohne Glauben aus, wir kommen ohne Gott aus, wir brauchen keine Krücke. Lieben, aber das stimmt nicht. Der Glaube ist keine psychologische Krücke, damit wir über die Runden kommen, sondern der Glaube ist das Allergewisseste, dass wir eine lebendige Hoffnung haben, die weit über das hinausgeht, was sich Menschen erdenken können. Und deshalb sagt der Apostel Paulus, die drei Säulen einer Gemeinde und auch des Glaubenslebens sind Glauben, Lieben, Hoffen. Und dieser Glaube, von dem die Bibel spricht, der hängt eben damit zusammen, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Das dritte Missverständnis wollen wir einmal das Individuelle nennen. Das kommt vor allen Dingen aus dem Osten, war früher sehr stark in Russland verbreitet. Es ist da so der Anschauung des kommunistischen, atheistischen, auch sozialistischen Haltung. Und dieses Missverständnis heißt, der Glaube beginnt dort, wo der Verstand aufhört. Also, wenn wir einen großen Verstand haben, dann brauchen wir auch nicht mehr zu glauben. Und daraus kommt natürlich jetzt auch die Lehre zum Beispiel, dass man gar keinen Gottesglauben mehr braucht, weil wir ja alles schon entdeckt haben. Die Weltschöpfung wird durch Evolution erklärt, alle anderen Vorgänge werden durch die Wissenschaft geklärt. Und so meint man also, wenn man alles weiß, braucht man keinen Glauben mehr. Man macht den einen großen Denkfehler von vornherein. Man nimmt Glauben und Verstehen, Glauben und Verstand auf eine Ebene. Aber das stimmt nicht, ihr Lieben. Der Glaube ist in einer höheren Ebene. Und ich sage es noch einmal, wenn Sie einen hochgradigen Wissenschaftler fragen, ob er glaubt, dass es einen Gott gibt, dann wird er, wenn er ehrlich ist, sagen, das ist keine wissenschaftliche Frage, sondern das ist eine Glaubensfrage. Ein Wissenschaftler kann Ihnen nicht beweisen, dass es einen Gott gibt und er kann Ihnen nicht beweisen, dass es keinen Gott gibt. Und deshalb ist die Frage nach Gott eine Herzensentscheidung und nicht in erster Linie eine Verstandesentscheidung. Mit dem Herzen wird geglaubt. Es ist natürlich gehässig und auch nicht richtig, wenn man behauptet, wenn man also in eine Evangelisation oder eine biblische Verkündigung geht, dann wäre es am besten, man würde den Verstand an der Garderobe abgeben. Denn das, was einem ja da zugemutet wird, das kann man doch dem modernen Menschen heute nicht mehr zumuten. Oh, ihr Lieben, ich staune immer wieder, wie die modernen Menschen von ihrem eigenen Verstand so überzeugt sind. Das liegt natürlich daran, unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis umhüllet, wenn nicht deines Geistes Hand uns mit seinem Licht erfüllet. Dieser Satz, der Verstand, der Glaube fängt dort an, wo der Widerstand aufhört, wo der Verstand aufhört, brauchen wir ein kleines wenig nur ändern, wo der Widerstand gegen Gott aufhört. Dort fängt der Glaube an. Wer sich gegen Gott stellt, wer im Widerspruch gegen Gott lebt, der kommt nicht zum Glauben. Erst muss dieser Widerstand beseitigt werden. Und das geschieht durch die Wirkung des Heiligen Geistes. Aber ein letztes noch ganz kurz erwähnendes Missverständnis, das ist auch das Christliche. Viele Christen sagen, ich glaube ja auch. Ich glaube zum Beispiel auch, dass es einen Gott gibt. Und ich habe einen sehr schönen Draufvers bekommen und an den glaube ich auch. Und das, was bei uns in der Kirchenordnung steht, das glaube ich auch. Sie meinen also, das Fürwahrhalten eines Bibelverses oder das Glauben an, dass es einen Gott gibt, das sei schon der rettende Glaube. Da muss ich Ihnen etwas ganz Schreckliches sagen. Jakobus sagt, die Teufel glauben auch, dass es einen Gott gibt. Und die tun noch mehr als die Menschen, die nicht glauben. Die zittern vor diesem heiligen Gott. Satan weiß ganz genau, dass Gott existiert. Aber das ist nicht ein rettender Glaube. Und deshalb müssen wir hier vorsichtig sein. Nun könnte man fragen, kann eigentlich jeder Mensch glauben? Ich möchte die Frage nicht so ganz schnell mit Ja oder Nein beantworten. Aber ich möchte das eine sagen. Wenn Gott will, dass alle Menschen errettet werden, um zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dann muss normalerweise auch jeder Mensch glauben können. Denn ohne Gott ist es unmöglich, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Also muss von dieser Seite aus jeder Mensch glauben können. Und deshalb bin ich auch überzeugt, dass keiner, aber auch keiner zum totalen Unglauben prädestiniert ist. Das stimmt nämlich nicht. Die Prädestinationslehre sagt nicht, der eine ist eben zur ewigen Seligkeit berufen und der andere zur ewigen Verdammnis. Nein, die Bibel sagt etwas anderes. Aber das eine steht fest, es gibt Glaubenshindernisse. Und Glaubenshindernisse liegen immer dort vor, wo einer bewusst die Sünde festhält. Wir haben heute Morgen von Buße und Beugung gesprochen. Ich erlebe in der Seelsorge immer wieder, und das darf ich sagen, ohne Seelsorgegeheimnisse auszuplaudern, dass Menschen manchmal nicht zum lebendigen Glauben kommen, nicht zur Wiedergeburt kommen, wo ich nachher feststelle, sie waren nicht aufrichtig in ihrem Bekennen. Da hat jemand etwas Böses getan. Jahrzehntelang schleppt diese Frau ihre Abtreibungsgeschichte mit sich herum. Sie kommt immer wieder in die Seelsorge. Sie sagt immer, ich bekenne mich als Sünderin. Auf alle Fragen, ob sie denn nicht etwas auf dem Herzen habe, was sie noch bekennen müsste, sagte sie, nichts. Sie kommt aber nächstes Jahr wieder. Sie kommt immer wieder und sagt, ich komme nicht zum Frieden. Ich komme nicht zur Wiedergeburt. Und in diesem Gespräch zeigt mir der Geist Gottes, sie einmal daraufhin anzusprechen. Haben Sie in Ihrem Leben einmal etwas mit Abtreibung zu tun gehabt? Da erschrickt sie und sagt, woher wissen Sie das? Das können Sie doch gar nicht wissen. Das weiß außer mir niemand. Dann sage ich, das habe ich nicht gewusst, aber das hat mir der Geist Gottes gezeigt, dass ich Ihnen das fragen soll. Und dann beugt sie ihre Knie und bekennt diese Schuld, die sie schon lange, lange zurückliegend hatte. Aber jahrzehntelang schleppt diese arme Frau diese Sünde mit rum. Sie kommt nicht zum Frieden. Der Feind klagt sie immer wieder an und lässt sie nicht in Ruhe. Und dann steht sie von den Knien auf und kann sagen, jetzt habe ich es begriffen, jetzt habe ich es erfasst. Es gibt Hindernisse im Glauben und das ist unvergebene Schuld. Und das muss man wissen. Deshalb müssen wir aufrichtig sein und wenn wir unsere Schuld bekennen, dann sage ich oft einmal von der seelsorgerlichen Seite, es gibt Dinge, die müssen wir auch mit Namen bekennen. Da nützt es dann nichts, wenn wir sagen, Herr, vergib mir alle meine Sünden, sondern da müssen wir schon sagen, das und das und das, das belastet mein Herz, Herr, das sage ich dir jetzt. Und dann wird man frei. So ist der Glaube, der rettende Glaube, der Glaube, der wirklich selig macht. Und wenn wir diesen rettenden Glauben haben, dann werden wir erkennen, dass wir dann auch zur Heilsgewissheit kommen. Und es ist nicht so, dass man, wie oft einmal gesagt wird, es nicht wissen kann oder ob man das nicht so genau wissen kann, ob man errettet ist oder nicht. Ich denke da immer daran, wenn ich jemand frage, bist du verheiratet? Da habe ich noch nie gemerkt, dass einer sagt, das weiß ich nicht. Weiß man doch. Warum denn? Wenn man verheiratet ist, dann musste man einmal vor dem Standesamt sagen, ja. Lieben, und wenn einer sich bekehrt hat und echt zu Jesus Christus hingewendet hat und Jesus Christus versprochen hat, dass er jetzt ein Eigentum Jesu Christi sein will, dann hat er zu Jesus Christus ja gesagt. Und das muss man doch eigentlich wissen. Die Frage ist, ob man den Zeitpunkt so genau wissen muss. Das ist eine andere Frage. Ich kann meinen Zeitpunkt auf die Stunde genau sagen, aber das ist nicht das Entscheidende. Ich habe in Russland zum Beispiel gehört, dass es da Menschen gibt, ganz weit hinten im Ural, die sind 120 Jahre alt geworden. Sie wussten aber im Grunde genommen nie genau, wann sie geboren sind. Das waren solche turbulenten Zustände damals, ging was verloren. Die wissen nicht, wann sie geboren sind. Nun wäre es aber doch naiv zu sagen, wenn du nicht weißt, wenn du geboren bist, dann bist du auch nicht geboren. Die Tatsache, dass er da ist, ist das Zeichen, dass er geboren ist. Lieben, und so kann es auch tatsächlich Kinder Gottes geben, die können nicht sagen, an dem und dem Tag, an der und der Stunde bin ich wiedergeboren. Aber wenn sie wiedergeboren sind, dann sagt das Wort Gottes, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Also kann man sehr wohl erkennen, ob einer ein Kind Gottes ist oder nicht. Und die Bibel sagt uns, dass es eine Heilsgewissheit gibt. Und aus dem Grunde dürfen wir uns der Heilsgewissheit freuen. Es gibt so viele Stellen, die uns das eindeutig sagen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und deshalb wird sie niemand aus meiner Hand rauben. Der Vater ist größer als alles. Wir lesen verschiedene andere Stellen, zum Beispiel in Römer 8, Vers 1. So ist jetzt keine Verdammnis mehr in denen, die in Christus Jesus sind. Paulus fährt fort im 8. Kapitel des Römerbriefes, dass er sagt, ich weiß, ich bin gewiss, dass weder Hohes noch Tiefes, weder Tod noch Leben, weder Fürstentümer noch Gewalten noch etwas irgend anderes uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Die Bibel kennt also Heilsgewissheit. Aber lieben, die Heilsgewissheit ist nicht irgendeine Sache. Die Heilsgewissheit ist nicht eine Lehre. Die Heilsgewissheit ist auch nicht ein Es, sondern es ist der Herr Jesus. Und weil der Herr Jesus mir versprochen hat, ich habe für dich mein Blut vergossen, und er mir versprochen hat und am Kreuz ausgerufen hat, das Werk ist vollbracht. Ihr Lieben, da darf ich wissen, da hat er auch an mich und wenn du ein Kind Gottes bist, auch an dich gedacht. Und es gibt keine Macht in der Welt, die uns aus der Hand des Herrn rauben und reißen kann. Und das ist auch das Kostbare. Ihr Lieben, ich könnte keine Nacht mehr ruhig schlafen, wenn ich diese Gewissheit des Heils nicht hätte. Wenn ich doch wüsste, es kann doch sein, dass ich verloren gehe. Warum haben Menschen, die sich einmal bekehrt haben, oft einmal Angst, dass sie doch noch verloren gehen können? Es fehlt ihnen die Heilssicherheit. Die Heilsgewissheit schenkt uns Gott als objektive Tatsache. Aber die Heilssicherheit ist nun eine Sache, wie wir das empfinden, ihr Lieben. Und es gibt heute erstaunlicherweise, die Frage ist vor 50 Jahren noch kaum irgendwie gestellt worden. Heute ist eine der ganz großen Fragen über die Verlierbarkeit des Heils. Es kommt vorwiegend, habe ich schon festgestellt, von der Verkündigung der Aussiedlergemeinden zum großen Teil auch. Denn diese Aussiedlergemeinden, die bringen das von Russland mit und sagen, seid einmal eures Heils nicht so sicher, denn wenn wir nach Deutschland kommen und eure Gemeinden anschauen, da haben wir den Eindruck, dass diese Gemeinden recht lauwarm, oberflächlich und gleichgültig geworden sind. Und warum? Weil man ihnen ja sagt, es ist ja alles gut, ihr seid ja gerechtfertigt aus Gnaden und es kann euch ja nichts mehr passieren. Lieben, dieser Gedanke ist natürlich in gewisser Weise logisch. Aber wir können nicht einen Gedanken, weil er logisch und zweckmäßig ist, auf die Bibel übertragen. Ich kann nicht mit Höllenhunden die Leute in den Himmel jagen wollen, sondern ich muss die Methoden anwenden, die die Bibel sagt. Und dass der Zustand in unseren Gemeinden hin und her nicht in Ordnung ist und dass viele Christen, die sich Christen nennen, gar keine sind und deshalb auch verloren gehen, das wissen wir als verkündige Evangelisten vielleicht besser als manche andere, denn wir kommen ja mit vielen Leuten zusammen. Und dass nicht jeder, der einmal bekannt hat, ich habe mich bekehrt, auch wirklich errettet ist, das wissen wir auch.